Ja, Millet ist ein moderner Erhard. Die gleiche Theorie hat 12 Millionen Menschen aus dieser so definierten Armut befreit. Von 47 Millionen. Das ist fast ein Drittel, also 30% der Leute. Ne? Wenn Sie das auf unsere Zahlen umrechnen würden, ne, das ist der Wahnsinn. Und was man echt vermisst, ist, dass die Presse eigentlich nicht jubelt. Friedrich Merz, der hat ja gesagt,
ruiniert das Land, tritt wirklich die Menschen mit Füßen.
Ich weiß nicht, ob er es schon bereut, aber es fällt ihm jedenfalls auf die Füße, weil man das im Netz immer mal wieder als Zitat Friedrich Merz kriegt. Er baut halt brutal ab. Er hat jetzt irgendwie 60.000 Mitarbeiter von 300.000 schon abgebaut, was natürlich unschön ist, für wenn du ein Staatsgläubiger bist. Er hat mit diesen Maßnahmen extremen Erfolg und auch bei den Wählern.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Sein Name ist Stefan Ring. Er ist promovierter Jurist aus München, Anfang 60er Jahre geboren, hat ein neues, planfertiges Buch vorgelegt. Name: Die Rettung Argentiniens, Javier Milei, die ersten 16 Monate. Herr Ring, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Was haben Sie über diesen umstrittenen, ja, man kann vielleicht schon fast sagen, verteufelten Präsident Argentiniens, was haben Sie im Studium, im intensiven Studium mit dieser Person, was haben Sie da herausgefunden? Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis?
Also das Buch ist hier, ne? So sieht's aus, was auch mal gesehen hat. Vielleicht hilft es ein bisschen kurz die Geschichte zu dem Buch. Ich, wie schon gesagt, ich bin Gründungsvorstand des Ludwig von Mises Instituts und in dieser Eigenschaft habe ich immer wieder mal einen Artikel veröffentlicht, nachdem das Institut, wie der Name schon sagt, Ludwig von Mises ist ein Libertärer der österreichischen Schule. Und wenn natürlich dann einer Präsident wird, der auf seinen Wahlkampfveranstaltungen Bücher von Ludwig von Mises verkauft, dann interessiert das natürlich. Und wie ich dann versucht habe, das Jahr 24 zusammenzufassen, habe ich bei Zeichen 80.000 immer mal erkannt, dass es wohl etwas mehr wird, wie bloß ein Aufsatz.
Und was ist bei diesen 80.000, was ist da vielleicht der Kern? Worum geht es da bei Javier Milei? Was ist da das Wichtigste, was man wissen muss?
Also für den Außenstehenden ist, volkswirtschaftlich Interessierten ist das Spannendste, dass es wohl das erste Mal in der Geschichte ist, zumindest in der moderneren, dass jemand die Volkswirtschaft der österreichischen Schule, die mit Keynes praktisch nichts zu tun hat, wirklich in die Tat umsetzt. Und zwar konsequent in die Tat umsetzt. Nicht nur so ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern wirklich extrem konsequent. Und die ganzen Theorien sich bisher alle als in der Praxis wahr erwiesen haben. Das ist eigentlich von außen das Spannendste. Für ihn selber ist das Wichtigste der ausgeglichene Staatshaushalt. Also er hat er ist ja Volkswirtschaftsprofessor, hat 20 Jahre lang gelehrt, hat also auch Keynes natürlich studiert, weil jeder auf der Welt erstmal die Volkswirtschaft studiert, die wir so alle so im Fernsehen immer hören. Und ist dann wegen eines Paulus-Erlebnisses, kann man fast schon sagen, zur österreichischen Schule gekommen, weil er irgendwie Zweifel hatte, dass bestimmte Dinge sind einfach nicht aufgegangen, waren unlogisch und hat es dann und ist so zum Österreicher geworden, wie wir dann sagen. Und hat dann einen sehr spannenden Weg in die Politik gefunden, nämlich eigentlich hat man ihn gezwungen. Er wollte eigentlich gar nicht in die Politik, ist das klassisches Phänomen bei Österreichern, ist, dass sie eigentlich die Macht ablehnen, weil Macht immer korrumpiert. Und der Glaube ist, dass die Wahrheit sich schon durchsetzt. Und, und der Milei hat also auch im Prinzip die gleiche These vertreten und hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er im Fernsehen aufgetreten ist und hat immer gegengehalten. Da kommen auch ganz viele Szenen, wenn Sie heute alte Szenen sehen vor seiner Präsidentschaft, da geht es schon ein bisschen heftig zu, nun ist der wieder auf Amerikaner sowieso ein bisschen lebhafter, aber er ist schon besonders lebhaft. Und er beschimpft dann die anderen auch und, und. Und dann hat man versucht, ihn abzuschalten. Also man hat Einfluss auf die Medien genommen, um ihn nicht mehr einzuladen, obwohl er eigentlich ein guter Quotenbringer war. Er war also zu dem Zeitpunkt der bekannteste Volkswirt Südamerikas. Und dann musste er in die Politik gehen. und hat sich dann zum Abgeordneten wählen lassen vor 4 Jahren und ist mit 2 Mandaten, eins davon war er, ins Parlament eingezogen. Argentinien ist ein bisschen wie Amerika strukturiert, die haben die amerikanische Verfassung, also so ein Senat und ein Parlament. Und er hat dann einer von 2 im Parlament von insgesamt 254 haben die im Parlament, also nichts zu sagen. Und aus dem heraus hat er sich dann 2 Jahre später für die Präsidentschaft aufstellen lassen und ist in eine Stichwahl gekommen gegen die konservative Kandidatin, die jetzt seine Innenministerin ist und jetzt dann Senatorin wird. Und wurde dann gewählt, weil mit den Linken war das Land eigentlich fertig. Also da haben die Wähler dann auch nicht mehr, also der harten Kern hat keiner mehr Lust gehabt. Und seit 2 Jahren probiert er das jetzt mit extrem großem Erfolg. Und das Buch geht deswegen über die ersten 16 Monate, weil im April 2025, also im Dezember 23, Mitte Dezember war der Amtsantritt. Und im April 25, also 16 Monate später, hat er den letzten Akt gesetzt in der Rettung Argentiniens. Das war vorher total abgekapselt. Kapitalverkehrskontrollen, Währungskontrolle, Import-Export-Zölle. Also Exportzölle könnte man bei uns eigentlich gar nicht. Wenn du was ausführst, hast du noch einen Zoll zahlen müssen. Und wahnsinnige Überregulierung. Also man konnte auch gar nichts importieren. Im Prinzip, wenn einer Lego importieren wollte, dann musste ein Argentinier die ausländische Fabrik zertifizieren. Er musste alle 2 Jahre einer hinfahren und muss gucken, ob die das ordentlich produzieren. Also ganz viele Dinge und war halt richtig kaputt. Inflation war in der 12-Monats-Betrachtung, also wenn man retroperspektiv betrachtet, immer die letzten 12 Monate aufaddiert, das ist das, was in der Presse meistens lesen, das sind also 280, 300% gewesen. Tatsächlich war die Monatsinflation schon bei 25, die Tagesinflation bei 1 bis 1,5%. Also man war in die Großhandelspreise waren bei 54% im Monat. Das ist also hochgerechnet 17.000% im Jahr. Also die Leute haben im Prinzip den Peso wie eine heiße Kartoffel. Wenn du ihn gekriegt hast, am nächsten Tag gleich weitergegeben. Die Arbeitnehmer sind teilweise täglich, aber auf jeden Fall wöchentlich bezahlt worden. Und damit sie dann gleich wieder ihr Geld ausgeben. Also es war ziemlich kaputt. Und das hat er eben in 16 Monaten, hat er das Land wieder zurückgeführt in einen normalen Staat. Es ist immer noch an manchen Stellen sehr labil. Das ist dann das, was Sie in der Presse immer lesen, dass es gleich alles zusammenstürzt und dass der Herr Trump jetzt Argentinien retten muss, was, wenn man dann tiefer reinschaut, alles Käse ist. Aber es klingt natürlich gut. Also es hat schon noch vor sich eine Aufbauphase, aber das Zurückführen in den Kreis der in Anführungszeichen normalen Länder, das hat eben 16 Monate gedauert. Und es war sehr
Was
spannend.
war in diesen 16 Monaten die genialste Leistung von Javier Milei?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die genialste Leistung war wahrscheinlich das Team. Wenn man es so nimmt, also er hat ein Team, wir würden etwas despektierlich teilweise von Technokraten sprechen, was ja der Politiker immer dann gerne tut, wenn sich einer, der was Ahnung hat, in ein politisches Amt drängt. Also er ist halt angetreten, den Menschen ihre Freiheit zurückzugeben. Und das ist eigentlich, ist er kein Politiker, sondern ein Antipolitiker. Er will nicht Macht kumulieren und vergrößern, sondern er will Macht dezentralisieren, abgeben, am liebsten an die Privatperson, wo immer das geht. Und die Erkenntnis, die auch aus der österreichischen Schule kommt, ist, das geht halt alles nur, wenn dein Staat einen ausgeglichenen Haushalt hat. Und das Genialste war dann der Mut, Menschen auch zu finden, die mit ihm zusammen das mitgehen. Gerade sein Wirtschaftsminister ist ein genialer Typ, jetzt zum zweiten Mal zum besten Wirtschaftsminister der Welt gewählt worden hintereinander. Kommt von der Großbank, von JP Morgan und hat auch ein Riesenteam mitgebracht. Ja, aber Argentinier und war auch vorher schon in der Politik, war schon mal Finanzminister beim Vorvorgänger, der ein konservativer Präsident war. Und die beiden sind sich ja symbiotisch einig, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss. Und man muss sich vorstellen, die hatten einen Haushalt, der war mit 30% im Jahr, also mit 15% im Jahr negativ. Das heißt, sie hatten 5% Staatsdefizit vom Bruttosozialprodukt. oder Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr. Und das war der Haushalt selber. Und dann hat man, weil man Geld gedruckt hat, hat man den Zins, die Zinslasten hat man in die Zentralbank verlagert. Das heißt, die Zentralbank hat nochmal etwa 10% Defizit gehabt aus Zinszahlungen. In Summe waren es 15%. Und er hat in einem Monat, im ersten Monat, hat er 7%, also er hat 30% seines Haushalts eingespart, was letztlich 7% des BIP war. Und im Januar den Haushalt auf positiv gestellt. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn Sie vorher beim IWF oder bei der Weltbank, wenn Sie da Sanierungsprogramme hatten, dann war mal 1% im Jahr Maximum. Also mehr kannst du, ohne Bürgerkrieg kannst du nicht mehr wie 1% im Jahr einsparen. Und er hat in einem Monat 5% oder 7 eingespart. Er hat dann so ein Interview gehalten und sehr schelmisch dabei gelächelt. Weil sie haben übers Ziel hinausgeschossen. Sie sind selber davon ausgegangen, dass natürlich dieser starke Einschnitt brutalen Abfall verursachen wird, sodass die Steuereinnahmen natürlich auch entsprechend sinken werden. Und es hat sich dann nicht bewahrheitet. Also das Land war schon in der Rezession, schon ja, gut dreiviertel Jahr und wurde immer schneller. Und es gab dann nochmal einen Ruck nach unten im Januar und dann einen kleineren Ruck nach unten im Februar und März. Und schon im April war der Boden erreicht bei etwa minus 4%. Und bis Jahresende war das Minus nur noch 1,7%. Und zum Jahresende war es dann sogar so, dass also der Dezember, wenn man nur die beiden Monate vergleicht, also Dezember 24 mit Dezember 23 vergleicht, dann war der Dezember 24 schon 6% höher als der Dezember 23. Und das alles ohne, und das war das erste Mal in der Geschichte, also in der jüngeren zumindest, muss man sagen, auf jeden Fall das erste, ohne staatlichen Stimulus. Also normal ist ja, dass man sagt, man muss jetzt die Wirtschaft seit der großen Depression, wo uns die Keynesianer erzählt haben, dass es da den Stimulus gebraucht hat. Ich empfehle jedem Rothbard zu lesen, gibt es in Deutsch auch, über dickes Buch, 400 Seiten über die große Depression, gibt es umsonst im Netz. Also die große Depression hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun, sondern das war staatlich verursacht durch Preisobergrenzen, Preisuntergrenzen, Lohn, Mindestlöhne, Maximal, also alles Mögliche. Und dann ist halt, das Leiden war immer länger. Und man hat dann argumentiert, ja, du brauchst einen staatlichen Stimulus. Also der Staat muss Schulden machen. Er muss die Schulden, das Geld in die Wirtschaft pumpen. Dadurch erholt sich die Wirtschaft und der Effekt ist nachhaltiger, weil der Erholungseffekt, der gewinnt dann Momentum und du kriegst sozusagen nicht nur das wieder zurück, was du reingesteckt hast, weil dann wäre es ja eigentlich egal, sondern du hast einen Übernutzen. Und was er gezeigt hat, ist, er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat keine Schulden aufgenommen. Er hat praktisch alle öffentlichen Aufträge gecancelt. 80. Er hat freiwillige Leistungen. Die Provinzen sind ja. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es schon auch so, dass der Bund, um Macht über den Bundesrat zu gewinnen, gern mal in die Kasse greift. Und das macht man in Argentinien auch ganz groß. Und das hat alles aufgehört. Also die Zuweisungen an die Provinzen um fast 90% gekürzt. Bausektor ist eingebrochen um 75%. Und trotzdem hat sich innerhalb von 3 Monaten alles gefangen. Und ist dann ganz rapide, ganz schnell wieder gestiegen. Und das ist was es eigentlich das erste Mal gab, dass das tatsächlich die Theorie ist so, muss man jetzt wieder dazu sagen, die österreichische Schule, das ist ja schon 100 Jahre alt, also wir wissen seit 100 Jahren, dass das funktioniert, aber bisher hat sich's keiner getraut. Sodass, um Ihre Frage zu beantworten, nach langer Rede, das Größte eigentlich sein Team und sein Mut war. Also diese echte Überzeugung, dass die Theorie, die er als richtig erkannt hat, in der Praxis auch sich nicht als falsch erweisen kann.
Ja, und das hat man ja, glaube ich, auch gesehen. Es wird immer dieser Anhaltspunkt für Argentinien genommen, dass die Armut sinkt. Das ist der große Indikator. Zum einen haben wir die Inflation, klar, aber das andere ist, dass es eine große arme Bevölkerungsschicht gibt in Argentinien. Und die, so haben wir, ich weiß nicht, ob das stimmt, das können Sie vielleicht sagen, hat man gesehen, dass die eben kleiner wird. Also er hat offenbar Menschen aus der Armut geholt. Stimmt das? Stimmt das nicht? Also sieht man da einen direkten Nutzen für die Bevölkerung Argentiniens? Man kann also sagen, dieses Programm von Milei hat einen direkten Impact auf Argentinien? Ist das völlig verkehrt? Ist das aus Ihrer Sicht völlig falsch?
Nee, das ist gut zusammengefasst und völlig richtig. Vielleicht zur Armut. Wenn man in Argentinien über Armut spricht, dann reden wir über echte Armut. Also das sind slumähnliche Verhältnisse, ungeteerte Straßen, Blechhütten, manchmal ein bisschen was gemauert und ein Brettdach drauf. Also richtig arm. Die Armut wird gerechnet, schon immer, weil man hört ja ab und zu den Vorwurf, er hätte da an den Daten rummanipuliert. Das hat er nicht gemacht, weil der Chef der Behörde ist immer noch der gleiche, den die eigentlich ein Linker, den die anderen eingesetzt haben. Also die Berechnungsmethodik hat sich nicht verändert und sie ist im Wesentlichen, ist es ein Warenkorb, der, also ein ganz ein abgespeckter Warenkorb, wo also hauptsächlich Nahrung, ein bisschen Transport, Energie, was du halt so brauchst, Kleidung, drin ist. Und wer sich diesen Warenkorb nicht leisten kann, der gilt als arm. Und dann kann man gleich dazu sagen, der hungert wahrscheinlich auch oder er friert. Ne? Und dann gibt es noch eine besonders starke Form der Armut, die in aller Regel mit Obdachlosigkeit einhergeht. Das ist ein nochmal abgespeckterer Warenkorb. Und der war, die offiziellen Zahlen werden immer nur alle halbe Jahre ausgebracht. Also ist immer ein Durchschnittswert über einen Halbjahreszeitraum. Und die offiziellen Zahlen waren bei 45% bei Amtsantritt, also das letzte halbe Jahr 23. Und da muss man aber dazu sehen, dass da die Preise, ähnlich wie in Deutschland auch im Krieg, waren alle Preise gedeckelt. Also Nahrungsmittelpreise, alles war gedeckelt. Der Staat hat die Inflation mit der Polizei bekämpft, wie der Argentinier da sehr humorvoll formuliert hat. Hat also kontrolliert, ob die Preise in den Regalen richtig ausgezeichnet werden. Und die Warenplatzierung war vorgeschrieben, weil Inflation war ja, hat ja nichts mit Realität zu tun gehabt, sondern war ja nur eingebildet und produziert sozusagen vom bösen Unternehmer. Und weil die alle gedeckelt waren, sind diese gedeckelten Preise in die Berechnung eingegangen, vor Milei. Aber zu den gedeckelten Preisen hast du die Waren nicht gekriegt. Die Waren musstest du dir am Schwarzmarkt organisieren. Aber die Schwarzmarktpreise waren nicht im Warenkorb. Also es waren die 45% waren schon schön gerechnet. Und er hat ja gleich 3 Tage nach Amtsantritt, hat eine Verordnung vorgelegt, hat sämtlich, wieder Ludwig Erhard, er hat sämtliche Preiskontrollen aufgehoben, mit ein paar Ausnahmen. Also es gibt so eine Energiesubvention, also er hat alle Preise aufgehoben von Gütern, die nicht staatlich subventioniert wurden, um es mal so rum zu formulieren. Also wenn der Staat natürlich das Öl gezahlt hat oder das Gas zum Teil, dann hat er nicht den Preis aufgehoben, den die Unternehmen verlangen dürfen. Aber sonst alles. Es hat dazu geführt, dass die Preise natürlich sofort gestiegen sind. Das war auch dazu geführt, wie in Deutschland, dass sich die Regale unmittelbar sofort gefüllt haben. Und dann war eben, es gibt Monatsstatistiken von Universitäten, die auch schon ganz lange Zahlen rein haben und die auch sehr zuverlässig sind, weil die quasi immer ähnlich rechnen. Und es ist dann im Januar auf 57% gestiegen, hochgesprungen. Also man muss eigentlich sagen, wahrscheinlich irgendwo zwischen 55 und 57% liegt die Wahrheit zum Amtsantritt. Und dann ist es sofort runtergegangen. Also es ist seitdem nur im Abfallen. Es ist jetzt bei 31% diese Zahl. Was besonders erfreulich ist, die Obdachlosen, also die besonders Armen, haben sich mehr als halbiert. Und man kann sich das immer so schwer vorstellen, 12 Millionen Menschen aus dieser so definierten Armut befreit. Von 47 Millionen. Das ist fast ein Drittel, das sind 30% der Leute. Ne? Also ein bisschen weniger wie 30, 25 sind es auf jeden Fall. Und wenn Sie das auf unsere Zahlen umrechnen würden, ne, das ist der Wahnsinn. Und was man echt vermisst, ist, dass die Presse eigentlich nicht jubelt. Wenn Sie jetzt den Vergleich machen würden mit Mexiko. Mexiko hat ungefähr dreimal so viele Einwohner wie Deutschland, da gibt es ja gerade, wie Argentinien, da gibt es ja gerade eine Linke, die besonders toll ist angeblich. Ja, wenn die jetzt 36 Millionen Menschen oder sagen wir mal 25 Millionen Menschen aus der Armut befreit hätte in einem Jahr, dann wir nicht wissen, was bei uns los wäre. Ne? Da ist die Hölle los. Und dann auch noch nachhaltig. Das ist ja dann immer noch mal zusätzlich. Er macht das ja nicht mit Schulden, sondern er macht das mit einem ausgeglichenen Haushalt. Das heißt, er hat die Sozialhilfen hochgezogen, was ihm die Linken ja ganz übel nehmen, dass er ihre Methoden verwendet. Die Leute hatten früher war die Deckung etwa so, dass du mit so den Mindestrenten und so weiter und mit dem, was du als Sozialhilfe gekriegt hast, konntest du etwa 60% dieses Warenkorbs abdecken.
Ja.
Und Ende Dezember waren es dann 100. Also ein Jahr später. Er hat das Kindergeld, da gibt es ein Kindergeld für sozial Schwache, hat er extrem erhöht, fast verdoppelt, real, also ich rede immer nur über reale Zahlen natürlich, verdoppelt, er hat den Mutterschutz verzehnfacht, ne? Bei den Leuten kommt auch aus einer anderen Maßnahme heraus, letztendlich mittlerweile das Vierfache von dem an, was zum Amtsantritt angekommen ist. Und das ist alles böse. Also ich verstehe es dann immer nicht, warum es dann böse ist. Es müsste ja eigentlich, müsste man jeden Tag die Zeitung aufschlagen und eigentlich auf der ersten Seite ein Bild von ihm sehen.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Dieses Jahr kann alles anders sein. Sie müssen nicht im letzten Moment verzweifelt nach Geschenken suchen. Bestellen Sie ganz einfach und ohne Stress ein edles Geschenk, das über die Jahre auch noch an Wert gewinnen kann. Mit der exklusiven Sonderedition der Medaille Guter Hirte. Aus reinem Silber liegen Sie immer richtig. In der Schweiz von BB Wertmetall geprägt, liefern wir Ihnen diese zeitlos schöne Silbermünze in einer Box aus echtem Birkenholz. Ein Schmuckstück, das jeden Haushalt bereichert. Die Motive passen perfekt zur Weihnachtszeit. Auf der Vorderseite prangt Jesus als guter Hirte, auf der Rückseite als Retter der Welt. Zögern Sie nicht, denn die Stückzahl ist begrenzt. Verschönen Sie sich und Ihren Liebsten die Festtage. Bestellen Sie die Silbermedaille Guter Hirte bequem und online für nur 69 Franken oder 79 Euro inklusive Versand unter guter-hirte.com. Ich wiederhole, guter-hirte.com. Und nun geht's weiter im Programm der Weltwoche.
Gibt es auch etwas, das Sie weniger gut finden in diesen ersten Monaten der Amtszeit von Javier Milei? Etwas, das Sie kritisieren, nicht so gut finden? Gibt es da etwas?
Ja, was ist nicht so gut? Also, es ist natürlich, ich bin natürlich etwas positiv, grundsätzlich positiv. Ich verstehe natürlich, warum bestimmte Dinge nicht laufen. Es gibt ja, vielleicht nicht auf mich bezogen, aber auf den libertären Zirkel in Anführungszeichen, gibt es ja die Kritik, dass er die Zentralbank noch nicht abgeschafft hat. Das hat er, damit hat er ja Wahlkampf gemacht. Da gibt es auch so ein Filmchen, wo er also mit verbundenen Augen das Bild einer Zentralbank zerschlägt. Da muss man dazu wissen, es ist ein Geburtstagsbrauch. Das hat man ihm zum Geburtstag geschenkt, dass er so Leute mit verbundenen Augen oder Kinder mit Stöcken auf Bonbonsäckchen schlagen. Das hat man ihm vorgeworfen. Das kann man sagen, gut, das hätte er machen können. Ich verstehe sehr gut, warum er es nicht gemacht hat, weil die Zentralbank war überschuldet. Und er ist eigentlich davon ausgegangen, dass die Zentralbank nicht überschuldet ist. Und wenn die Zentralbank nicht überschuldet gewesen wäre, dann hätte man möglicherweise tatsächlich die Zentralbank schließen können und einfach das, was da ist, halt gegen die Pesos tauschen und dann hätte sich ein Pesokurs ergeben und das wäre es halt dann gewesen. Das ist natürlich nicht so leicht, aber ich glaube, das ist nicht für die Diskussion hier, aber die Schließung der Zentralbank meint ja eigentlich die Auflösung des Papiergelds. Weil die Zentralbank kann ich schließen, indem ich sie auf den Staat verschmelze und dann ist sie mal Unterabteilung des Wirtschaftsministeriums draußen, ist sie weg. Aber es geht ums Papiergeld und das ist natürlich nicht ganz so leicht auflösbar, weil es ja da auch Kreditgeld gibt, das die Banken geschaffen haben und das noch im Umlauf ist, das muss irgendwie rausgeschwitzt werden. Aber das ist der Vorwurf, der ihm gemacht wird. Kann man vertreten. Man versteht natürlich, warum er es nicht gemacht hat, weil wenn die Zentralbank überschuldet ist, dann ist nichts mehr da, was man gegen den Peso setzen kann. Und dann würde es heißen, dass der Peso unendlich wertlos wird, was letztendlich eine Hyperinflation ist. Und eine Hyperinflation hätte gerade die Armen im Prinzip komplett enteignet, weil die ja nur in Geld sparen. Na, die Reichen haben ja nie ein Problem mit Inflation. Na, die haben vielleicht ein bisschen Geld rumliegen auf der Bank, aber was weiß ich, 90%, 95% ihres Vermögens steckt in Sachwerten. Und wie der Sachwert nominiert wird, das ist ja dem völlig wurscht. Wichtig ist, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er den Sachwert realisiert, die gleiche Anzahl Äpfel dafür kriegt, wie er 10 Jahre vorher gekriegt hat. Und ob dazwischen jetzt 1 Million Lire oder 10.000 Euro oder 5 Dollar gezahlt werden, ist völlig wurscht.
Eine riesen Story war ja vor allem vor diesen Zwischenwahlen, die ja vor kurzem waren in Argentinien, War er diese Korruptionsaffäre rund um seine Schwester? Haben Sie das auch verfolgt? Ist das ein Problem? Ist er da quasi unehrlich, indem er sagt, ja, er will diese Korruption, diese korrupten Politiker und diese Eliten will er eigentlich bekämpfen, ist dann allerdings quasi selbst, ja, Teil eines Filzes, der da mit unredlichen Machenschaften quasi Geld in die Tasche sich spielt. Wie haben Sie diese Korruptionsaffäre verfolgt? Was ist da Sache und was ist nicht Sache?
Ja, also man muss dazu sehen, dass der Wahlkampf in Argentinien extrem dreckig geführt wird. Und die Geschichte, also um von hinten aufzuzäumen, am Ende des Tages hat sich das alles in Luft aufgelöst. Wenn ich mich gefragt, ich hätte gesagt, erwartungsgemäß, schon deswegen, weil wenn überhaupt die Schwester nicht so blöd wäre, weil das ist ja so plump, das ist ja, man, da machst dich ja selber so erpressbar. Also die Affäre selber, für die das nicht wissen, war, dass also 3 Wochen oder 4, also gerade rechtzeitig vor der Wahl, um noch wirklich Wirkung zu erzeugen, und zwar einer Provinzwahl. Also Anfang September war eine Provinzwahl, allerdings in der größten Provinz, wo 35% der Argentinier leben. Die wichtige Wahl, die Nationalwahl, war ja erst Ende Oktober. Und pünktlich zu dieser Wahl tauchte dann ein Audiomitschnitt eines Gesprächs eines hohen Beamten des Gesundheitsministeriums, wird man bei uns sagen, auf, der also vom Hörensagen, wie der Jurist sagt, berichtet hat, dass er wisse, dass die Carina, da ist auch nie der Familienname gefallen, immer nur der Vorname, dass die 3% von einem Unternehmen kassieren würden, die Umsätze machen mit besonderen Medikamenten für Behinderte. Ja, das wurde dann, der Mann hat witzigerweise zu dem Zeitpunkt nicht bestritten, dass es echt ist, was ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht getan hätte, sondern nimmst du dann einen Anwalt und hältst erstmal die Klappe. Das ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Den hat er also entlassen. Und jetzt nach der Wahl, aber für die Wahl hat es natürlich gewirkt. Und das Kernproblem war jetzt weniger, glaube ich, dass der Argentinier sowas wirklich glaubt, sondern dass in der gesamten Presse eigentlich die Sachfragen in den Hintergrund getreten sind. Es wurde gar nicht mehr darüber geredet, was wähle ich eigentlich, sondern es ging nur noch, ist er korrupt, ist er nicht korrupt und, und. Mittlerweile hat der Mensch, der Beamte, behauptet, es sei nicht er, es sei irgendwie hingedreht. Man hat auch mehrere Hausdurchsuchungen gemacht bei diversen Leuten und hat tatsächlich bei einer Mitarbeiterin, einer alten, also einer, die man übernommen hat, eine ältere Mitarbeiterin, tatsächlich irgendwelche Hinweise auf Korruption gefunden. In deren Wohnung ist angeblich $700.000 gefunden worden im Bar. Ja, aber damit hat die Familie nichts zu tun. Also der innere Circle nicht. Es gibt ja noch so einen Skandal, der da unter dem Namen Libra läuft, der schon etwas älter ist. Der ist an Lächerlichkeit gar nicht zu überbieten. Weil der Milei hatte am Anfang die Art, die macht das jetzt, macht er, man könnte fast sagen, leider nicht mehr. Er hat ja 400 Follower auf X, ne? 4 Millionen, Entschuldigung, 4 Millionen Follower. Und wenn er jetzt da ein Unternehmen da mal kurz weiterschickt mit einem Halbsatz dazu, dann hat es natürlich eine gewisse Bekanntheit. Und dieser Libra, die haben da so ein bisschen eine Story aufgebaut, dass sie jetzt da kleine mittelständische Unternehmen, die keinen Zugang zum Kreditmarkt haben, dass die da finanziert werden können mit der Kryptowährung und bla bla. Und er hat das halt, ja, der hat das halt gekriegt und dann hat er das einfach weitergeschickt, hat aber dazu geschrieben, dass es eine private Veranstaltung ist. Ne, zugeschrieben, aber er hat den Link weitergeleitet. So, ich habe mir das dann angeguckt, wenn du auf den Link geguckt hast. Da war viel Blabla, aber nichts Juristisches. Also es war so nach dem Motto, wir sind ja toll und mittelständisch und Ding. Und da hast du mir gesagt, ja, wo ist denn jetzt der Vertrag? Also wenn ich jetzt da investieren soll, was mache ich da? Ja? Das hast du gar nicht gefunden. Ja? Nichtsdestotrotz ist natürlich der Libra erstmal hoch. Und wie ich mir mittlerweile weiß, gibt es ja 10.000 solche Fake-Cryptocurrencies, wo letztlich wie beim Roulette eine Menge professioneller Spieler im Markt sind, die einfach darauf setzen, dass sich die bewegen, auch wenn da keine Substanz dahinter ist. Das ist wie ein Spielautomat, ein ganz moderner Spielautomat, wenn Sie so wollen. Und da haben natürlich dann in 2 Stunden, nach 2 Stunden, da gab es dann so, ist das echt, ist das nicht echt, nach 2 Stunden hat er seinen Post wieder gelöscht. Und dann in den 2 Stunden haben irgendwelche Leute 100 Millionen verloren. So, das waren alles, die meisten, wenn man mittlerweile weiß, waren Amerikaner und alles Profis, weil Ich habe das ja probiert. Ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, so jetzt möchte ich es auch machen. Ich war unfähig. Du hast dann also erstmal lang googeln müssen, bis du dann verstanden hast, wie das überhaupt funktioniert. Du konntest diese Kryptowährung gar nicht kaufen, so richtig, sondern du musstest erst eine andere Kryptowährung kaufen. Dafür musstest du dir aber eine Wallet von der einrichten. Also ich stelle mir mal vor, wie der Laie sich da mal schnell eine Wallet einrichtet und dann diese Kryptowährung kauft. Und wenn die dann da ist, kann er mit der Kryptowährung die andere Kryptowährung kaufen. Da braucht er wieder eine andere Wallet. Verstehst? Da haben sich Profis gegenseitig beschissen. Und die haben das auch gut gemacht. Die anderen waren auch die Bescheißer, also die Betrüger in Anführungszeichen. Wobei man auch gar nicht Betrüger sagen kann, wenn eh jeder weiter ins Spiel läuft. Die haben es auch, deswegen stand auch nichts Juristisches auf der Seite. Weil wenn was Juristisches draufgestanden wäre, dann wäre es ein echter Betrug gewesen. Und so haben
Und
sie halt einfach nur, der eine, was weiß ich, macht eine Kryptowährung und sagt, es ist irgendwie ein lustiges Bildchen dabei, und der andere macht so, ist es halt so. Also dieser Skandal kocht aber immer noch, ist jetzt schon über ein Jahr alt, wird also jedes Mal in der Presse, in der Linken aufgeputscht wieder, ne? Aber es ist nichts dran. Bei dem anderen ist, glaube ich, auch nichts dran.
Haben Sie dieses Phänomen Milei einmal eigentlich ergründet, warum er für die Presse, wie Sie eben gesagt haben, eine derartige Reizfigur ist, auch für linke Kreise, warum er dermaßen polarisiert, wie er eben polarisiert? Was macht die Reizfigur Milei zu einer derartigen Reizfigur, dass eigentlich fast nur Donald Trump in dieser Kategorie übertrumpft?
Naja, also das Hauptziel ist ja, also glaube ich, auf dem Economist, glaube ich, war er drauf mit den Sätzen, ich hasse den Staat. Das ist natürlich für einen Präsidenten schon mal sehr gewagt. Und er baut halt brutal ab. Er hat jetzt irgendwie 60.000 Mitarbeiter von 300.000 schon abgebaut. Was natürlich unschön ist, für wenn du ein Staatsgläubiger bist. Ne? Er will den Staat zurückschneiden in allen Dingen, die deregulieren. Also er hat ja ein Ministerium geschaffen, das sich ausschließlich mit Deregulierung beschäftigt. Sind mittlerweile, die zählen jeden Paragraphen, den sie streichen oder ändern, der den Bürger belastet mit irgendwas. Und da sind sie jetzt bei 12.000. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Also, es sind immer so Dimensionen, was die da alles abschaffen. Da gab es eine Phase vor der Wahl, ein Jahr lang oder ein gutes Jahr lang. Da hast du jede Woche hast du 10 Sachen gehabt. Und zwar nicht bloß so da ein bisschen was, sondern jetzt werden alle Transportgenehmigungen sind jetzt frei. Oder das ist alles frei. Und das haben wir ganz gestrichen. Dann hat er Bilder, wo er also. So ein Stapel Papier war Lebensmitteltransport vorher. 4 Seiten. Lebensmitteltransport nachher. Also richtig brutal eingegriffen. Gewerkschaften entmachtet. Ganz großen Teil. Die ganzen NGOs, das hat ja, die NGOs haben ja die ganze Sozialhilfe verteilt. Da waren die NGOs dazwischen gehängen. Da ist dann 50% bei denen hängen geblieben. Die haben dann die Hungernden erpresst, also haben die zu Drogenhandel gezwungen, zu Prostitution, vor allem auch zu Demonstrationen. Also das heißt, die großen Demonstrationen, die sie dann immer gesehen haben, das waren alles die Armen, die, wenn sie nicht hingegangen wären, jetzt nichts zu essen gekriegt. Das hat er alles aufgehört, das war auch schon im Januar, also es war gleich am Anfang, hat er also diese NGOs rausgenommen, indem er sämtliche Zahlungen direkt geleistet hat. Das heißt, die NGOs waren drin, weil war so eine Arbeitspflicht. Also du kriegst die Sozialhilfe, aber du musst den Garten, was weiß ich, du musst irgendwo den Rasen der Gemeinde mähen. Und nur diesen Stempel haben sich die sozusagen dann gleich mal teuer bezahlen lassen. Es war ein richtig militärisch organisiertes Ausbeutungssystem. Und die sind alle weg. Alle weg. Und die Angst ist natürlich schon groß. Also man spürt es ja. Weil er hat ja Erfolg. Er hat mit diesen Maßnahmen extremen Erfolg. Und auch bei den Wählern.
Und ich gerade fragen, wie groß ist eigentlich der Rückhalt für Milei? Würden Sie sagen, der ist sattelfest da im Präsidentenamt oder ist das immer noch so ein bisschen auf der Kippe? Wie würden Sie sagen, wie steht die Bevölkerung zu ihrem Präsidenten, zu Javier Milei?
Also es gab ja jetzt im Oktober die nationalen Zwischenwahlen. Also die haben so wie in Amerika, so alle 2 Jahre die Zwischenwahlen. In Argentinien werden bei den Zwischenwahlen vom Senat ein Drittel, also, und von den Abgeordneten die Hälfte gewählt. Und da hat er, war ja sehr spannend, weil nach dieser Zwischenwahl in der Provinz, die er verloren hat, wenn Sie mich fragen, war da relativ viel Wahlbetrug dabei, hat er die nationale Wahl ja voll gewonnen. Also nach allen Kriterien, die du anlegen kannst, voll gewonnen. Er hat es national gewonnen mit 41%. Er hat in der stärksten Provinz, wo er eben vorher mit 14% Abstand verloren hat, hat er mit 1% Abstand gewonnen. Er hat von den zur Verfügung stehenden Abgeordneten hat er die absolute Mehrheit der Mandate errungen, sowohl im Parlament wie im Senat. Wenn jetzt in 2 Jahren die gleichen Wahlen nochmal wären und die gleichen Ergebnisse wieder, dann hätte er in 2 Jahren absolute Mehrheiten alleine, nur seine Partei. Er bräuchte dann in beiden Kammern keine Koalitionspartner mehr.
Ist das
Also
realistisch?
die Leute wollen vor allem eins nicht, sie wollen nicht mehr zurück. Die wollen nicht mehr in diese Hyperinflation zurück, wo du in den Supermarkt gehst, überhaupt kein Gefühl für die Preise hast. Also, wo es ganz normal war, dass wenn du im einen Supermarkt als Backerl Nudeln schon 1.500 gekostet und im anderen hat es noch 1.300 gekostet. Aber bis du sozusagen vom einen in den anderen gegangen bist, hat es beim anderen 1.800 gekostet. Also, jeden Tag haben die Preise angepasst. Du wusstest überhaupt nicht, hattest kein Gefühl für Preisniveau, so wie es bei uns ist. Wenn du Backerl Butter kaufst, dann weißt du ungefähr, was das kosten darf. Ne? Das war völlig verloren. Und die Armen sind halt die, die am meisten leiden. Deswegen ist ja die Armut auch so zurückgegangen. Weil du, wenn an Inflation leiden vor allem die, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens und in Bargeld machen. Und das sind halt nur mehr die Ärmsten. Die sind ja deswegen arm, weil sie nichts haben.
Was ist Javier Milei für Sie? Für einen Typ, der wird ja so beschrieben als der Trump Argentiniens, das sei ein Rechtspopulist, vielleicht mal freundlich ausgedrückt ein Libertärer, dann wieder ein Rechtsextremer. Was ist Javier Milei? Wie würden Sie den verorten? Was ist das für ein Typ?
Also vom Typ selber, von seiner Historie her, wie gesagt, er hat also Volkswirtschaft studiert, hat dort auch lang gearbeitet oder immer gearbeitet eigentlich, sowohl als Berater wie als Professor. Er war dann auch, er kann super erklären. Also das ist einfach gigantisch. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Er gibt eigentlich einmal im Monat ein Interview, mindestens 1 Stunde. Und wenn er Spaß hat, auch länger. Und es gab im April so eine Phase, wo eben diese Währungsfreigabe war, was für Argentinien ein ganz wichtiger Akt war. Ne? Und da gab es Gerüchte und was jetzt passiert und wie schlimm es wird und. Und er hat also sich dann da hingesetzt und hat also dem Moderator erklärt, mit Folien, da hätte man sagen, Folien war es, es war ein Blatt Papier, wo er das also aufgeschrieben hat in einer sehr brauchbaren Handschrift, hat er denen dann erklärt, warum das jetzt nicht passieren wird. Dass der Peso da jetzt kollabiert, weil das geht gar nicht. Und richtig volkswirtschaftlich, also nicht so wie bei uns, so ein bisschen Plattitüden verteilt, ne, sondern echt mit Volkswirtschaft, das ist eine Volkswirtschaftsvorlesung. Wenn du da drin hockst und dir das anschaust, hast du was verstanden. Und dieses Interview ganz konkret, das war bisher das längste, weil es hat ihm Spaß gemacht. Da ist er dann 4,5 Stunden geblieben. Ja, also der Moderator musste auf die Toilette, er nicht. Und dann hat er den Leuten mit einem Satz erklärt, wer Karl Menger ist. Karl Menger, muss man wissen, ist ein Zeitgenosse von Marx. Und der hat den Marx widerlegt. Also der Marx hat seinen ersten Band rausgebracht. Mehr hat der Marx ja nie mehr wirklich veröffentlicht. Das war dann alles andere nach seinem Tod. Und man sagt, das war deswegen, weil der Karl Menger hat die objektive Werttheorie vom Karl Marx widerlegt und die subjektive Werttheorie, wie man das heißt. Und das hat er den Leuten kurz erklärt, mit einem Satz, weil der Moderator hat eben gesagt, was ist denn jetzt eigentlich, wenn die Unternehmer dann ihre Preise nicht entsprechend anpassen, wenn du jetzt da die Währungen freigibst? Und dann sagt er ganz trocken, ja, dann sagt der Karl Menger ihnen, sie sollen sich ihre Produkte in den Arsch schieben. Und das ist natürlich viral gegangen. Er hat es dann nachher noch erklärt, was das heißt, also dass ein Wert nicht durch die objektiven Werte von irgendwie Arbeit oder Produkten gerechnet werden kann. Also nicht der Preis wird nicht bestimmt durch die Kosten, sondern der Preis wird bestimmt, was der Kunde an der Theke zahlen will. Und wenn sie dann hat er eine Flasche Wasser genommen, was er gerade da war, und hat gesagt, ja, wenn du in der Wüste bist, dann ist diese Flasche Wasser halt sehr viel mehr wert wie wenn du im Supermarktregal stehst und da stehen sieben andere. Ne? Und dann hat jeder, also ich glaube, Argentinien ist das einzige Land auf der Erde, wo du auf der Straße, wenn du zwei Leute fragst, einer kann dir erklären, wer Karl Menger ist. Und das beste Meme war dann, es gibt jetzt ein Bild von Karl Menger, so sehr situierter älterer Herr mit schönem Bart und so und Weste und ne? Und dann dieses Bild und dann eine Hand im blauen Handschuh. So, in klassischer OP-Haltung. Ja, also das war, weiß jeder. Und den Satz, der wird mittlerweile auch verwendet, also der gehört zum Kulturgut Argentiniens. Also wenn irgendwelche Reporter oder irgendwelche Interviews sind, dann sagen die, ja, dann sagt der Menger, schiebst den sonst wohin.
Er ist
Und
ja
das
auch
kann er
gell.
halt. Also er kann super erklären. Er kann, er ist vom Typ her Torwart. Er war ja auf dem Weg in die Profimannschaft. Also er war in der sogenannten zweiten Mannschaft, hat 6 Stunden am Tag trainiert. Parallel zum Studium am Anfang hat es dann aufgegeben wegen dem Studium, aber war wirklich auf dem, und war Torwart. Ne? Und Torwart ist natürlich vom Charakter her schon jemand, der ist krisenfest, weil da gehst nicht auf Zeiten, wenn der andere auf dich zukommt, gerade wenn du erfolgreich bist. Das ist schon eine Charaktereigenschaft, der haut halt immer nochmal drauf. Also du kriegst den Milei nicht klein, wenn du auf ihn draufhaust, weil dann haut er nochmal zurück.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also er ist ja eher eigentlich eben, wie Sie sagen, eher der Draufhauer, oder? Der Rabiate, der auch mit Fäkalsprache daherkommt, oder? Das klingt dann anders, als es bei uns jetzt zum Beispiel in der Schweiz eine Parlamentsdebatte klingt. Der redet ein bisschen anders.
Ja,
Und
ich glaube.
aufgefallen bei uns ist er ja eigentlich erstmal so richtig groß, wo er diese 2024 WEF Davos-Rede hielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war das große Thema diese Woke-Kultur. Da hat er sich diesem Kulturkampf gewidmet. Und ich habe mich eigentlich gefragt, warum ist das in Argentinien dermaßen ein Problem, dass er sich dem verschrieben hat? Ist das da stärker ausgeprägt als jetzt vielleicht bei uns? Ist das da ein größeres Problem? Warum hat Milei diese Woke-Culture dermaßen auf den Kicker, dass er diese Leute so beschimpft, wie er sie eben beschimpft?
Naja, er hat ja, muss man trennen, er hat ja nichts dagegen, er ist ja libertär, das sagt er auch, also es ist ihm völlig egal, mit wem sie ins Bett gehen, das geht den Staat nichts an, ja, aber er kann es natürlich nicht ertragen, wenn Leute dann anderen erzählen, wie sie sich zu verhalten haben und das als Rechtfertigung dafür verwenden, dass das sonst nicht gut ist, weil sie wissen ja, was gut ist und das ist ja im Prinzip die Woke Culture. Ich meine, der Libertäre kennt ja auch keine Beleidigung. Weil eine Beleidigung, also Verleumdung, ja, wenn sie was Böses über, wenn ich eine falsche Tatsachenbehauptung über sie mache, dann ist das natürlich ein Angriff. Aber wenn ich sie nur beleidige, dann sagt das ja nur was über mich aus. Nämlich, was ich von ihnen halte. Aber über sie sagt es gar nichts aus. Ne? Und wenn sie nicht beleidigt sind, dann gelingt mir die Beleidigung auch gar nicht. Ne? Und genauso ähnlich ist es mit dem Vogue. Ne? Wenn erwartet wird, dass man jemanden so anspricht oder dieses tut und dann bei der Gelegenheit natürlich noch Riesengelder vom Staatsapparat, von den anderen. Ne? Steuern sind ja moralisch, strukturell, übrigens auch juristisch, wenn es keinen Rechtfertigungsgrund gäbe, wäre es Raub. Ne? Also der objektive Tatbestand des Raubs wird erstmal erfüllt. Und das sagt er halt. Ne? Steuern sind Raub. Ist ja mittlerweile auch bei uns, darf man es ja, glaube ich, auch noch sagen, dass Steuern Raub sind. Und wenn du dich dann natürlich an diesem Geraubten auch noch bedienst und dann auch noch irgendeine Begründung vorschiebst, die dann auch gänzlich unverständlich ist, und dagegen wehrt er sich halt. Er sieht, und das ist schon, glaube ich, wichtig fürs Verständnis, er sieht Macht als absolut existent. Und wenn du sie nicht selber nutzt, dann nutzen sie die anderen. Ja. Und das heißt, du musst dann an der Stelle eben rein und musst möglichst viel von der Macht für die Freiheit gewinnen und auch erhalten. Du kannst da nicht aufhören. Das ist ja der große Fehler der freiheitsliebenden Menschen ist ja immer, dass sie auch andere in Ruhe lassen. Sie lassen ja dann die Woken auch in Ruhe erstmal, bis es die halt so überdrehen, dass es dir ziemlich auf den Geist geht. Ne? Und das ist schon, also er ist der Erste, der das Overton-Fenster, wie man das ja nennt, politisch extrem verschoben hat. Er hat ja nicht bloß in Davos zweimal geredet. Er hat ja auch, weiß nicht, ob Sie die Rede vor der UN kennen. Die als Leviathan beschimpft und hat ja jetzt ganz neu, weiß nicht, ob Sie das wissen, aber er hat, glaube ich, vor einer Woche ungefähr, hat er seinen, es gibt einen Argentinier, der ist Chef der Internationalen Atomenergiebehörde. Und den hat er jetzt vorgeschlagen für den Chef der UN. Gespannt, ob der gewählt wird, weil mit dem Programm, glaube ich, da wenig Chance.
Sie haben vorhin einen interessanten Vergleich gemacht, dass da Javier Milei gleich nach seiner Wahl, nach seinem Amtsantritt, hat er da im Stile von Ludwig Erhard die ersten Maßnahmen vollzogen. Frage: Ist Javier Milei eine Art Ludwig Erhard der Moderne? Und Folgefrage: Wäre dieses System Milei auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, Deutschland, Österreich, wäre das auch da umsetzbar und realisierbar?
Also zu Ludwig Erhard, ja, Ludwig Erhard wird ja bewusst in Deutschland, ist ja adaptiert worden, nachdem man ihn nicht mehr leugnen konnte. Ne? Also er hat ja alle Preise freigegeben, der war ein Libertärer, der Ludwig Erhard, und hat auch nie das Wort soziale Marktwirtschaft verwendet, sondern für ihn war, gibt auch so ein Schwarz-Weiß-Video, ein Interview von ihm, wo er dann sagt, also der Wettbewerb verteilt den Wohlstand. Aber insgesamt, wenn wir alle fleißig sind und alle frei handeln, dann werden alle reicher. Der Wohlstand steigt, der Kuchen wird größer, glaube ich, sagt er wörtlich. Und es gibt mehr zu verteilen. Und an der Stelle hört es dann gerne auf mit dem Zitieren. Aber der Folgesatz ist dann noch, ja, aber das macht der Markt, das Verteilen und nicht der Sozialstaat. Ne? Also den Begriff soziale Marktwirtschaft hat man anschließend angedichtet, weil man konnte ja den Erhard irgendwie schwer leugnen. Und der Milei ist ein moderner Erhard, ja, weil er die gleiche Theorie anwendet. Und die Theorie, mal, das wäre ein eigener Vortrag, was der Unterschied ist. Aber um die Frage zu beantworten, kann das überall angewendet werden, kann man schlicht Ja sagen. Weil er macht ja eigentlich nur, dass er den Staat zurückdreht. Ein ausgeglichener Haushalt, dass das funktioniert. Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, eins von vier Ländern auf der Erde, die einen ausgeglichenen Haushalt haben. Also einen richtig ausgeglichenen Haushalt. Das wird dann immer so schön geschönt. Das wird dann der Primärhaushalt definiert. Das ist also der Haushalt vor Zinslasten. Und der ist dann noch positiv. Dann ist man schon ein tolles Land. Aber so richtig echt Haushaltsüberschuss nach allen Zahlungen, nach allen Zinsen, die man zahlt, haben, glaube ich, nur Norwegen, Singapur, Argentinien und ich glaube, letztes Jahr war noch Griechenland dabei, das ist aber mittlerweile rausgefallen und dann noch eins, das mir jetzt nicht einfällt. Ja, das ist einmalig, aber klar kann man das, die können es ja auch. Ne? Und du kannst natürlich auch die regulieren. Ich meine, wenn Sie jetzt, Sie sehen ja, dass es viele Dinge haben Sie ja vor 30 Jahren nicht gebraucht. Also eine Lieferkettenrichtlinie, die wir da gerade in Europa einführen, die hat man vorher nicht gebraucht zu Ludwig Erhards Zeiten. Also die könnte man natürlich ja wieder abschaffen. Genauso könnten Sie die ganzen Mietergeschichten alle abschaffen. Dann hätten Sie auch wieder, das hat er ja auch gemacht, das ist ganz schlimm für die Linken natürlich. Er hat die Mietpreisbremse, die es gab in Argentinien, sofort abgeschafft am dritten Tag. Und die Mieten sind real um 30% gefallen, was natürlich saublöd ist, weil sollten ja eigentlich steigen, tun sie aber nicht. Natürlich nicht, weil das Angebot dann viel größer wird, weil die Leute auf einmal auch einzelne Zimmer vermieten, weil sie wissen, dass sie jeden wieder rauskriegen. Also er hat auch das ganze Mietrecht total entschlackt, den ganzen Mieterschutz beseitigt. Ja, also das können sie alles. Das können sie auch so brutal machen wie er. Oder wenn es jetzt die Schweiz braucht, es ja nicht so brutal. Ihr seid ja schon sehr sparsam, also ihr habt ja in aller Regel ausgeglichene Haushalte.
Das wäre vielleicht für Deutschland. Meine Friedrich Merz hat sich ja vor seiner Wahl hatte sie, glaube ich, mal zu Milei geäußert, dass er gesagt hat, ja, das ist, also diese Kettensägen, das behagt ihm gar nicht, um das noch freundlich zu formulieren, hat ihn eher abgelehnt. Was wäre
Ja,
Inspiration für Friedrich Merz vielleicht? Wo könnte er sich etwas eine Scheibe abschneiden von Milei?
Aber der Friedrich Merz, der hat ja gesagt, er tritt seine Menschen mit Füßen. Das war die Wörtlichkeit. Und das weiß nicht, ob er es schon bereut, aber es fällt ihm jedenfalls auf die Füße, wenn man das im Netz immer mal wieder als Zitat von Friedrich Merz kriegt. Ja, man könnte sich alles abschneiden. Sie könnten alle NGOs, diese ganzen NGOs-Finanzierung, die ja letztlich, verstehen Sie, hat es ja nur damit zu tun, die Budgetkontrolle des Bundestags aufzuheben. Man will, das hat nichts mit Demokratie zu tun, das hat was mit Machtmissbrauch zu tun. Ne? Dass du dann NGOs finanzierst, weil die nicht mehr kontrolliert werden müssen. Und da kann dann jeder Geschäftsführer werden, der sonst nichts wird und kriegt dann 200.000 bezahlt und so weiter. Das kannst du alles aufhören. Ich glaube, dass du problemlos im deutschen Staat, im Haushalt des Bundes, das muss man immer sehen, also wenn es der, die meiste Verwaltungskosten sind ja auf Länderebene, weil da ist die Polizei, da sind die Lehrer, da sind, na, an Bundesebene ist ja im Wesentlichen nur Militär, und ein bisschen dann eben die großen Verwaltungen wie das Arbeitsamt und so. Aber da könntest du, also, weiß nicht, 30% hat er eingespart, der Herr Milley, von seinem zentralen Staatshaushalt. Und ich würde mal sagen, das kriegst du möglichst. Bei uns wären das 150 Milliarden. Das
Ordentlich,
könntest schon, aber könntest schon hinkriegen, weil wenn du so die Zahlen so hörst, ich meine, ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber da gab es ja mal diese irgendwie 40 Milliarden, die wir an Entwicklungshilfe, an die berühmten Radlwege in Peru zahlen. Ich weiß nicht, ob das es unbedingt braucht. Ne? Da gibt es vielleicht Dinge, die braucht man, aber man muss ja nicht an Länder wie Indien, die Raketen auf den Mond schießen, dann irgendwelche Sozialprojekte bezahlen. Das macht jetzt aus deutscher Sicht irgendwie, also sagen wir mal so, es merkt der Deutsche nicht, wenn das wegfällt. Das ist mir so rum zu sagen. Also das, was der Argentinier merkt nicht, was der unmittelbar Betroffene natürlich, der gekündigt wird, aber im Großen und Ganzen merkt der Argentinier nicht negativ, was der Milei so tut.
Ein Thema, und das muss ich, glaube ich, noch ansprechen, einfach der Form halber und auch, weil es mich persönlich interessiert. Im Wahlkampf für diese Zwischenwahlen war auch ein Thema, dass Trump sich jetzt Argentinien gekauft hätte. Was ist an diesem Vorwurf dran, beziehungsweise was ist da eben vielleicht auch nicht dran? Wie sehen Sie diese Intervention von Donald Trump in Argentinien?
Also zum Sachverhalt ist es ja so, die ganze Rettung, ja, die in meinem Buch beschrieben ist, da ist gebraucht worden vom IWF, sind mal 20 Milliarden im Spiel. Es ist interessanterweise die gleiche Zahl, das heißt, das darf man schon mal nicht verwechseln. Diese 20 Milliarden sind gebraucht worden, um die Zentralbank positiv, also zu sanieren, und die sind auch immer noch da. Also von den 20 Milliarden, glaube ich, weiß nicht, wie viel sie da ausgegeben haben, ich glaube, 800 Millionen oder sowas haben sie gebraucht, weil sie dafür nur Peso kaufen. Also sie nehmen Peso aus dem Markt, der hat die Geldmenge eingefroren. Na, es ist auch sowas, dass jeder immer, Argentinien wird verglichen mit normalen Ländern, ne, die in Krisen sind. Aber normale Länder, die in Krisen sind, haben Zentralbanken, die Geld drucken. Normale Länder, die in Krisen sind, haben eine Unterdeckung im Haushalt. Das heißt, die brauchen ausländischen Kredit, um einfach nur ihre Ausgaben zu finanzieren. Und es gibt jede Menge Unterschiede, die halt auf Argentinien alle nicht passen. Und das mit dem Trump, das war sozusagen die letzte Rettung. Der Finanzmarkt ist natürlich in Argentinien extrem klein. Also die haben einen Markt so im Tagesschnitt so 300 Millionen Dollar werden da in Peso getauscht und umgekehrt. Also das heißt, da gibt es Tage, da ist 4 Stunden nichts los. Da wird nicht ein Peso in Dollar getauscht oder umgekehrt. Den kannst du natürlich extrem leicht manipulieren, diesen Markt. Also wenn du da mit 50 Millionen einsteigst, mal am Tag, dann zack, dann machst du die Kurse kaputt. Das ist schwer zu verteidigen. Das Problem in Argentinien ist, dass er hat zwar jetzt 60 Milliarden ungefähr getilgt von den Altschulden, ist auch nicht so hoch in der BIP-Rate, weil die Alten, durch diese Unzuverlässigkeit Argentiniens konnten die Linken nicht viel Kredit aufnehmen. Also er hat ungefähr 74%, glaube ich, ist da jetzt die Rate sinkend, deutlich, deutlich schnell sinkend. Die Auslandsverschuldung ist bei Privat, also wenn man den IWF und sowas weglässt, etwa bei 15% des BIP. Und er braucht aber nächstes Jahr relativ viel Dollar, um seine Schulden zu bedienen. Er hat das Problem nicht, dass er es tilgen kann, weil er ja den Überschuss in seinem Haushalt hat. Aber er hat das Problem, dass er diese Peso, die er da kriegt, in Dollar tauscht. Und wenn er das durch den Markt machen muss, dann verliert der Peso ganz brutal an Wert. Das ist sein Problem. Und was ihm jetzt der Trump gelöst hat, und das hat man vor der Wahl, haben das, also es gibt ja interessierte Kreise, die da dann schon, und du weißt ja nicht, ob dann, was weiß ich, Chinesen oder so, wer ja auch noch mitspielt, die haben ja auch geopolitische Interessen, na, dass er scheitert. Und der Trump hat ihm einen Swap gegeben. Also das erste Fehler, den alle, den sie immer lesen, ist, das ist ein Kredit. Das ist kein Kredit, sondern das ist ein Swap. Das heißt, er muss tau ein Währungstausch. Ne? Und das ist angeblich, ist das ja ganz böse. Dann verweise ich dann immer nett drauf, dass die EZB auch mit der Fed einen Swap hat, nämlich einen unendlichen. Also die können jederzeit Dollar gegen Euro tauschen. Das ist angeblich ja gut, aber wenn er das macht, dann ist es böse. Also Fakt ist, er hat es auch noch gar nicht gebraucht. Also das Allerbeste. Ne? Es wird also, die hätten was gemacht, was Böses. Nee, die haben das ins Schaufenster gestellt, dass es das gibt. Das gibt es wirklich. Und das führt natürlich dazu, dass alle Spekulanten, die auf einen fallenden Peso gesetzt haben, weil die Regierung Dollar kaufen muss, die sind jetzt, die hängen alle in der Luft, weil er muss jetzt nicht mehr über den Markt gehen. Er kann direkt beim Amerikaner sich seine Dollar holen, die er zur Tilgung braucht.
Letzte Frage. Was hat Sie, Herr Regen, dermaßen gepackt bei dieser Figur Milei? Was fasziniert Sie derart unglaublich, damit Sie zum Schluss gekommen sind, ein Buch über ihn zu schreiben? Was ist für Sie die Faszination Milei? Was macht die aus?
Ja, die Persönlichkeit ist natürlich schon sehr interessant. Auch die, der ist ja wahnsinnig intelligent. Der hat ein Wissen über Volkswirtschaft. Das ist, ich weiß nicht, ob es viele Professoren gibt, die ähnlich tief drin sind wie er. Und er hat ja diesen Weg gemacht, den ja eigentlich jeder Österreicher machen muss. Er muss ja erstmal Keynesianer werden, sonst kann er ja gar nicht Volkswirtschaft studieren. Und dann erkennt der Gute, erkennt dann, dass da Unschlüssigkeiten in diesem keynesianischen System drinstecken, dass bestimmte Sachen nicht erklärt werden können. Bei Milei war es zum Beispiel, dass er für Davos, also damals war er noch nicht Präsident, hat eine Rede vorbereiten müssen über die Geschichte und hat festgestellt, dass er in seinen Formeln, er ist Mathematiker, scheint gut in Mathematik zu sein, dass in seinen Formeln irgendwie das 19. Jahrhundert, der Wohlstandszuwachs, der bildet sich nicht ab. Das passt nicht. Und dann, und da hat er, dann hat er, du hast ja dann innerlich Zweifel, du kannst aber nicht festmachen, wo. Und dann kam er durch einen Zufall, weil mein Assistent hat einen Aufsatz vom Rothbard in die Hand gedrückt und diesen Aufsatz hat er dann sofort verschlungen. Danach ist er in eine Bibliothek, in eine Buchhandlung gefahren in Argentinien, die sich spezialisiert hat auf Volkswirtschaft und hat irgendwie 50 Bücher, also ganz Geld ausgegeben, 50 Bücher gekauft, hat die alle gelesen. Der in Interviews, ne, wenn der irgendwie zu irgendeinem Thema unvorbereitet was sagt, dann haben sie garantiert, ja, da hat er sowieso 1971 schon das und das dazu geschrieben. Ne? Und ich sage, okay, gut. Also der weiß einfach alles. Und gegen den kommst du dann auch intellektuell nicht an. Ne? Weil er auch, und das fasziniert dann schon, weil er, müssen wir sagen, die Theorie der österreichischen Schule ist, wenn Sie es jetzt erkenntnistheoretisch sehen, ist wahr. Also der Kant würde sagen, a priori wahr. Das heißt, es steht auf ganz festen erkenntnistheoretischen Fundamenten. Und diese Überzeugung, die er hat, dass das richtig ist, aus seiner Historie, wenn du dich 20 Jahre mit der Materie beschäftigst und dann erkennst, dass das richtig ist, er kennt ja die anderen auch, er weiß ja ganz genau, wo das andere nicht funktioniert. Und dann den Mut hast, der wieder vom Torwart kommt wahrscheinlich, es auch wirklich 100% umzusetzen. Und dann, und das ist das echt Faszinierende, zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert. Und zwar besser, als du selber gedacht hättest, dass du funktionierst. Die haben geplant, den Haushalt in 12 Monaten auszugleichen. Und sie haben es im einen Monat gemacht. Die sind von ihrem eigenen Erfolg auch so ein bisschen überrumpelt worden, dass die Theorie, die in sich wahr ist, ja, dass die tatsächlich in der Praxis, wenn du sie wirklich konsequent umsetzt, auch tatsächlich funktioniert. Das ist schwer faszinierend.
Erin, ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. Wunderbar.
Ja, nichts zu danken. Vielen Dank für die Einladung.